Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, heute Morgen total deutlich wieder zu sprechen. Wir haben gestern so schön in der Lesung gehört, dass Paulus betet um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis von Jesus. Herr, um die Dinge des Geistes verstehen zu können, brauchen wir deinen Heiligen Geist. Das kann der Mensch nicht aus sich selber heraus durch Intelligenz oder so ergreifen. Wir brauchen deine Hilfe. Herr, und wir glauben, dass die da ist. Ich spreche über diesen Vormittag, dass das ein Vormittag der geöffneten Augen des Geistes sein soll. Ich spreche, dass dieser Raum hier und auch der Raum, der akustische und visuelle Raum über die Schallwellen und im Webstream, heute ein Raum sein soll der Erkenntnis, wo Menschen die geistliche Realität erkennen. Herr, dass Türen aufgehen und Menschen befreit werden, reinzugehen in solche neuen Realitäten. Ich bete das und ich erkläre das über diesen Vormittag. Und wir beten um all das im Namen Jesu. Amen. Ich habe euch doch gestern von diesem Buch erzählt, das heißt so, dieser Mensch war ich, wo Menschen, Alte und Junge, die kurz vor ihrem Tod sind, so einen Nachruf auf ihr eigenes Leben schreiben. Und ich habe euch erzählt, wie schrecklich für mich persönlich das war, die Texte jener Menschen zu lesen, die sowas schrieben wie, mein Leben, das habe ich gar nicht gelebt. Ja, ich habe das Leben eines anderen gelebt. Das, was eigentlich in mir gesteckt wäre an Träumen und an Visionen, an Potenzial, das habe ich gar nicht gelebt. Wie schrecklich muss es sein, das am Ende deines Lebens zu erkennen? Ich habe gestern sehr stark mit der Betonung der Wahrheit über die eigene Seele, über die eigenen Gefühle davon gesprochen, wie wichtig es ist, ja, sein eigenes Leben zu leben und wahrhaftig zu sein. Aber diese Konferenz steht ja unter dem Gesamtmotto dieses Verses in Johannes 4, wo Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen sagt, dass Gott nach Anbetern sucht, und zwar Anbetern in Geist und in Wahrheit. Und ich habe gestern mehr über die Dimension von Wahrhaftigkeit und Echtsein gesprochen. Ich spreche heute mehr über die Dimension im Geist zu sein. Also auch alles, was ich gestern gesagt habe, macht nur Sinn und ist nur ganz, ganz im Kontext von dem, was heute kommt. Also schnallt euch an. Stell dir vor, du säßest oder stündest in einem Raum, der komplett dunkel ist. Komplett dunkel. Und in dem gibt es Gegenstände, die rumstehen. Gibt es vielleicht sogar Fallgruben. Gibt es Netze. Und es ist komplett dunkel. Und in diesem Raum sind viele Leute, die versuchen, ihren Weg zu finden. Und die sehen alle nichts. Die sehen gar nichts. Komplett gar nichts. Nun stell dir vor, du wärst der Einzige in diesem Raum, der eine Taschenlampe besitzt. Du besitzt eine Taschenlampe. Die hast du aber nicht eingeschaltet, sondern die hast du eingesteckt. Ja? Und dann gehst du von einem zum anderen und sagst, hey, das muss echt schwer sein für dich in dieser Lage. Kann ich dich trösten? Kann ich für dich da sein? Brauchst du einen Kaffee? Ja, ich sehe ja selber auch nichts, gell? Du weißt zwar, dass du diese Lampe hast, aber du denkst ja, nee, ich will ja für die Leute da sein. Ich will denen jetzt nicht mein Licht draufdrücken oder so. Also es wäre jetzt ein bisschen manipulativ, ja, hier einfach so die Taschenlampe rauszuziehen. Ist ja fast so, als wäre ich was Besseres als die anderen. Nee, ich war nicht Jesus der Gleiche untergleichen und hat er sich nicht zum Freund aller und zum Bruder aller gemacht. Genauso will ich jetzt einfach nur für Leute da sein. Das genügt schon. Okay? Und ich tröste sie und ich stolper mit ihnen durch den gleichen Raum und hau mir den Kopf an den gleichen Tischkanten. Aber wenigstens bin ich solidarisch mit den Menschen. Ne? Ich bin einfach für sie da. So wie die Person in dieser witzigen Geschichte, leben ein großer Teil von Christen. So lebe auch ich leider noch in vielen Bereichen meines Lebens. Jesus sagt in Matthäus 5, Bergpredigt, man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jetzt, von welchem Licht spricht Jesus? Spricht er von dem Licht, dass wir einfach die besseren Menschen sind? Dass wir einfach nur die moralischeren sind? Sorry, aber je mehr ich Menschen kennenlerne, die gar keine Christen sind, und je mehr ich Christen kennenlerne, muss ich sagen, hey, es gibt nicht Christen, die vielleicht moralischer leben als manche Christen. Also Jesus kann nicht meinen, sowas wie, ihr seid einfach die Besseren. Aber er sagt, du hast etwas, das du entweder zum Leuchten auf den Tisch stellen kannst oder auch nicht. Und was ist das? Was ist dieses mysteriöse Etwas? Ich sage euch gleich mal, ich nenne diesen Vortrag heute Morgen, ich vermeide sonst immer so englische Titel, aber der ist einfach so schön, deswegen nenne ich ihn heute Shine. Kennst auch Deutsch, Scheine, aber das klingt nicht so schön. Schein. Was soll denn scheinen? Was soll denn leuchten? Schau mal her. Der Mensch besteht nicht nur aus Körper und Psyche. Und die Leute wissen das intuitiv. Die Leute, die das am meisten intuitiv wissen, findest du auf Esoterikmessen. Es sind keine bösen Menschen, es sind Menschen, die auf der Suche sind und deren Suche nicht befriedigt wird. Der Mensch besteht nicht nur aus Körper und Psyche. Oh, es freut mich so, als mir neulich ein mit mir befreundeter, mir bekannter Gemeindeleiter erzählt hat, dass eines Tages in seinen Gottesdienst ein Druide kam. Also so Miraculix-mäßig, habe ich dann gefragt. Ich wusste nicht, dass es heute noch viele Druiden gibt und so. Aber wirklich einer, der hatte so eine Robe an und alles Mögliche und lief barfuß und ich weiß nicht, so Gerätschaften auch dabei. Und keine Ahnung, der hat sich bei den Native Americans, den Indianern in Amerika, hat er sich irgendwelche Geister da geholt und da war wegen Kelten und so weiter. Und hat so als Druide irgendwie Leute behandelt oder keine Ahnung. Und der kam in diesen Gottesdienst, weil er irgendwie angezogen war von der Energie. Und dann kam er da rein und hat so versucht, die Energie zu empfangen. Manche Christen hätten da schon Angst. Ja, es ist so wie, wenn die Taschenlampe Angst hat vor der Dunkelheit. Oh je, Hilfe, ich fühle mich bedroht von dir. Böse Dunkelheit. Ja, manche Christen fühlen sich bedroht vom Bösen. So. Ja, stattdessen, was passiert ist, ist, dass der so ein paar Stunden geblieben ist. Und irgendwann zu dem Schluss kam, wow, das da ist mehr real als das, was ich habe. Und dieser Geist hier ist stärker als meiner. Und er sich hingekniet hat und sein Leben Jesus übergeben hat und jetzt ein Christ geworden ist. Ja, ja. Schau mal, warum erzähle ich euch das? Weil sich das nicht erklären lässt, einfach nur durch Körper oder durch Psyche, sondern es gibt eine Dimension, über die möchte ich heute sprechen. Die hat sich auch unter Christen noch nicht so viel rumgesprochen. Und es ist die Dimension des Geistes. Des Geistes. Du trägst etwas als Christ, was andere Menschen nicht haben, die Jesus nicht haben. Ja, das muss ich nicht überheblich machen, aber es ist genauso töricht, so zu tun, als wärst du ganz normal. Ja, und wir beschweren uns, dass die Welt so dunkel ist und die Politiker so böse und hast du schon gehört von der EU wieder und meine Güte und hier alles geht den Bach runter und Jesus sagt, hey, hör auf dich zu beschweren, ihr seid das Licht. Okay? Hör auf über die Dunkelheit zu klagen, du bist das Licht, du hast was zu bringen. Jesus bringt an einer anderen Stelle die schöne Metapher, dass er sagt, hey, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt auf Deutsch gesagt, du hast etwas zu geben, was der ganzen Geschichte erst Geschmack verleiht. Aber du musst darum wissen. Und was ist das? Leute, es gibt die Welt des Geistes. es gibt die Welt des Geistes. Und ich werde euch heute ein paar mächtige Geschichten erzählen. Um dir Lust zu machen auf Folgendes. Die Lust drauf, dass du sagst, ich will lernen, in diesem Bereich zu operieren. Einfach nur ein paar Beispiele aus Augsburg, weil sie so schön sind. Ich muss voranschieben. Ich behaupte nicht, dass all das nur deswegen passiert, weil wir im Gebetshaus seit 2,5 Jahren Tag und Nacht beten. Okay, das behaupte ich nicht. Zum Glück sind wir nicht die Einzigen, die in Augsburg beten. Es gibt viele gute, wunderbare Christen im Leib Christi in Augsburg, die mit uns beten. Aber es sind ein paar strategische Dinge, für die wir so strategisch gebetet haben, die in kurzer Abfolge nacheinander passiert sind, dass ich einfach Zeugnis dafür geben muss, wohin ich komme. Ihr wisst vielleicht um das große Übel von Zwangsprostitution. Nicht viele wissen das, dass in Deutschland viele, viele tausend Frauen in körperlicher Sklaverei leben. Es gibt heute mehr Sklaven auf der ganzen Welt als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Und der überwiegende Großteil davon sind Frauen, auch Kinder darunter, die als Sexsklaven arbeiten müssen. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Augsburg war eine nicht unerhebliche Stadt, wo dieses stattfand. Ja, es gab so mafiöse Verstrickungen in verschiedene osteuropäische Länder und Straßenstrich war ein echtes Thema. Wenn du vor einem Jahr auf die Meer gefahren bist mit dem Auto, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass du an verschiedenen Ausfallstraßen Augsburgs eine ganze Reihe von Prostituierte, meistens aus osteuropäischen Ländern, standen saßt. Und wir haben gebetet, Herr, mach diesem Ding einen Stopp. Schieb dem Ding einen Riegel vor. Im März oder im Frühjahr plötzlich kommt das Gesetz, dass in Augsburg Straßenprostitution komplett verboten ist. Und es ist die erste deutsche Großstadt, wo das passiert. Okay? Nicht nur das. Wir haben es der rot-grünen Regierung zu verdanken, 2002, das liberalste Prostitutionsgesetz Deutschlands, das Deutschland zum Freudenhaus Europas macht. Wir haben in Augsburg die schärfste Polizei in ganz Deutschland, die bereit ist, den gesamten Rotlichtbezirk zu durchforsten, wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Und jetzt kommt's. Der Politiker, der dieses Gesetz hier durchgebracht hat, der übrigens da weiß, dass wir im Gebetshaus für ihn beten. Ich habe ihn persönlich gesprochen. Und wir haben gesagt, wir beten, dass er auch nach Berlin kommt. Und er ist nach Berlin im Bundestag gewählt worden und hat gesagt, er hat vor, das gleiche Gesetz in anderen deutschen Städten durchzubringen. Ja? Das alleine könnte noch ein Zufall sein. Zweite Sache. Wir beten seit Jahren, dass der Herr dem schrecklichen, bestialischen Übel von Abtreibung Einhalt gebietet. Abtreibung ist, ich scheue nicht diesen Begriff, der große Holocaust der Jetztzeit, dem Millionen von Menschen zu Opfer fallen. Jedes Jahr sogar Millionen von Menschen. Und wir haben gebetet, eigentlich seit Anfang des Gebets, das ist 2007, dass der Herr diesem Ding einen Riegel vorschiebt. Im April lesen wir in der Augsburger Allgemeinen, dass es in Augsburg keine Abtreibungen mehr gibt. Und jetzt kommt's, halt dich fest. Nicht, weil es gesetzlich verboten ist, das darfst du ja gar nicht, das ist ja Bundesebene, sondern weil wir keine Ärzte in Augsburg haben, die bereit sind, Abtreibungen durchzuführen. Und die Augsburger, warte noch kurz, die Augsburger Allgemeine hat von einem großen Skandal gesprochen und einem Versorgungsnotstand. Ja, dass selbst im Klinikum der Chefarzt und so weiter, alle wollen sie keine Abtreibungen machen. Und wir haben erstmal gefeiert. Ja, es ist... Es ist einfach wahr. Ich muss mich ein bisschen zügeln, dass ich nicht zu lange... Weißt du, zwei von diesen Sachen können noch Zufall sein, aber dann kamen noch weitere, ja. Dann hatten wir im Mai, oder wann war's, hatten wir im Gebetshaus an einem Donnerstagabend einen Bruder aus dem Kongo da, der über die Situation im Kongo berichtet hat. Hat jemand von euch den Abend verfolgt? Ja? Und er hat erzählt über diesen schrecklichen Bürgerkrieg in Kongo, dem auch schon Millionen von Menschen im Laufe der letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre, wie lange das schon geht, zum Opfer gefallen sind. Und er hat besonders erzählt von der Rebellenarmee der M23, die ganz speziell im Osten von Kongo marodierend mit Kindersoldaten und mit Vergewaltigungen schreckliche Gräueltaten verübt. Und wir sind aufgestanden und haben gemeinsam gebetet, die 150 Manschkal, die wir da waren, zusammen mit ein paar hundert im Webstream und haben vielleicht eine halbe Stunde intensiv Fürbitte gemacht. Herr, schieb da einen Riegel vor, stopp. Das war der Donnerstagabend. Am Montag drauf, kam die Nachricht raus, dass der Rebellenführer der M23 spontan und ohne Angabe von Gründen nach Ruanda gegangen ist, sich vor ein UN-Tribunal gestellt und seine Waffen niedergelegt hat. Wart mal, du musst verstehen. Das ist ein Typ, der seit 12 Jahren gesucht wird. Also auf den wird geschossen seit 12 Jahren und der schießt zurück. Und die UN und Blauhelm und Kongo-Armee und wie sie alle heißen, waren außerstande, sie zu entwaffnen. Und der sagt eines Tages, oh, weißt du was, so vor Den Haag, vor dem Menschenrechtsgerichtshof mal zu stehen, wäre auch schön. Ne? Ich lege mal meine Waffen nieder und ergebe mich. Wie kommt der auf die Idee? Es war die Kraft Gottes, die hereingebrochen ist. Und die M23-Rebellenarmee gibt es heute nicht mehr. Könnte ein Zufall sein? Ja, könnte. Weiteres Punkt. Wir haben gebetet. Hey, wir beten Tag und Nacht, 24 Stunden hier in Augsburg. Aber es gab eine andere 24-Stunden-Bewegung in Augsburg, die viel schneller wuchs. Und das sind die Spielcasinos. Ja, überall in den großen Städten, 24 Stunden offen. Hast du das gesehen? Wir haben gebetet, Herr, das Ding muss eingedämmt werden. Das kann nicht sein. Im Juli bekamen wir ein Gesetz, das die Ladenöffnungszeiten von Spielhöllen eindämmt, dass sie nicht mehr Tag- und Nachtbetrieb machen dürfen. Halleluja. Jetzt haben wir, im Dezember kam noch der Bericht raus, dass die Kriminalitätsrate in Augsburg so niedrig ist, wie schon seit 20 Jahren nicht mehr und im Sinken begriffen ist. Wir sehen, dass Gott was tut. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es euch, um Hunger zu machen, die geistliche Welt ernst zu nehmen. Freunde, wir sind in keinem Spiel. Das Ding ist real, okay? Das bildest du dir nicht nur ein, das Ding ist real. Aber um die geistliche Welt sehen zu können, brauchst du etwas. Es geht nicht automatisch. Ich habe hier eine Bibelstelle für euch aus dem Alten Testament, die das auf wunderschöne Weise aufzeigt. Denn es gibt Christen, die leben ihr ganzes Leben lang nur in ihrem normalen, natürlichen Bereich. Die haben ihre Taschenlampe schön eingepackt, helfen den Leuten im Dunkeln, sind auch voll lieb zu denen. Aber sie bringen ihnen nicht das, was sie eigentlich zu bringen hätten, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15. Es geht hier um den Propheten Elisha in Auseinandersetzung oder in Kontakt mit seinem Prophetenjünger, mit seinem Diener. Als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufstand und hinaussah, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn, wehe mein Herr, was sollen wir tun? Erstmal, der sieht im Natürlichen, der sieht in der physikalischen Welt, da sind jede Menge Panzer und Truppen, würde man heute sagen. Was sollen wir tun? Doch dieser, also der Prophet, sagte, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Dann betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Im natürlichen Bereich sah die Lage hoffnungslos aus, aber dann öffnet Gott ihm den Blick und er sieht, ho, wir sind umzingelt von einer himmlischen Armee, von feurigen Pferden und Wagen. Und es sind viel mehr als die paar assyrischen, aramäischen Kämpfer, die hier um uns rumstehen. Und ich bete heute Morgen, dass der Herr dich mit hineinnimmt, raus über das nur Natürliche, dass er dich mit hineinnimmt in eine höhere Perspektive, sowas wie ein ein Überblick über deine Situation, egal in was du jetzt drin bist, möchte ich dir sagen, du bist nicht nur das. Ja, wir machen einen kleinen geistlichen Höheflug heute. Das bedeutet, wir wagen gemeinsam einen Blick in diese Perspektive des Geistes, denn die ist zugänglich für dich. Du bist nicht nur ein natürlicher Mensch. In Jesus hast du Zugang zu der übernatürlichen Welt. Was ist die übernatürliche Welt? Das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Schaut mal. Es gibt im Menschen verschiedene Bereiche und ich unterscheide jetzt einfach mal den natürlichen Bereich vom übernatürlichen Bereich. Ja? Und es überlappt natürlich und berührt sich und ist nicht immer ganz scharf getrennt. Ich schreibe hier nur mal hin, das ist Natur oder natürlich. Ja? Und das ist übernatürlich. Oder über Natur, sage ich jetzt einfach mal. Okay? Jetzt, du hast als Mensch gewisse Fähigkeiten von Gott bekommen, die sind einfach natürliche Fähigkeiten. Die sind gut, die brauchst du auch und die hat jeder Mensch. Ja? Zum Beispiel ist es sowas wie Intellekt. Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. So, aber Menschen haben Intellekt. Ne? Das ist einfach, was du verstehen kannst, wo du was erklären kannst. Also so der ganze Bereich der Begabung fällt da auch rein. Kannst zum Beispiel sagen, der eine, der ist total begabt, technische Sachen zu verstehen, der andere, der kann musikalisch tolle Sachen, als einfach ein begabter Mensch. Das ist aber erstmal einfach nur eine ganz natürliche Eigenschaft eines Menschen. Was auch ein Teil deiner natürlichen Begabung ist, ist sowas wie, was ich mal nenne, natürliche Autorität. Es gibt einfach Menschen, die, wenn die in einen Raum reinkommen, bei Lehrern sieht man das zum Beispiel in der Schule, da hören die Leute automatisch zu. Das ist einfach nur eine natürliche Begabung von jemandem, gut auftreten zu können, natürliche Autorität. Was aber auch rein, das ist jetzt im Menschen drin, wir gehen jetzt noch ein bisschen in den Bereich rein, um einen Menschen herum, Teil deiner natürlichen Begabung oder deiner natürlichen Dimension ist auch zum Beispiel dein Geld oder dein Besitz. Ja, das, was du hast an Geld, damit kannst du was tun. Kannst Gutes tun, kannst Schlechtes tun, kannst Neutrales tun oder einigermaßen Neutrales tun. Aber auch sowas wie Beziehungen, aber ich nenne das jetzt mal im Sinne von ich kenne jemanden, Einfluss haben, ich nenne es mal Connections, okay? Connections. Also sagen, okay, ich weiß, wie ich an den Strippen ziehen muss, ich kenne ein paar Leute und so, das nenne ich jetzt einfach mal Connections. Was auch Teil deiner natürlichen oder nur der natürlichen Begabung ist, ist sowas wie Gruppendynamik. Du kannst mit Menschen zusammen, mit ein paar psychologischen Mechanismen, kannst du gewaltige Dinge verbringen und das ist erstmal noch nicht schlecht und so, aber es ist erstmal einfach nur Teil des natürlichen Bereiches. Letztes Ding ist, das nenne ich mal seelische Präsenz. Das ist was so ein bisschen ähnlich ist wie natürliche Autorität. Es gibt Leute, die mit ihrer Seele, also mit ihren Gefühlen, so massiv sein können, dass sie andere dadurch total beeinflussen. Ja, das haben manche Menschen drauf. Manche prägen das ganze geistliche Klima einer Familie durch ihre Gefühle. Ja? Das ist erstmal neutral, weder positiv noch negativ. All das ist erstmal neutral, weder positiv noch negativ. Doch jetzt kommt's. Das ist bei Weitem nicht alles, was du hast und was du bist. Denn du hast etwas, man nennt es den Geist. Und dieser Geist ist erstmal, wenn du Gott nicht kennst, seit dem Sündenfall tot. Der Geist des Menschen ist seit dem Sündenfall unfähig, Gott zu erkennen und in Beziehung mit Gott zu treten. Ja, politisch höchst unkorrekt, was ich hier sage, aber es ist so. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit. Und Frage, wenn ein Buddhist in tiefer Versenkung immer tiefer in sich hinabsteigt, was ist es, wem er da begegnet? Genau, dem Nirvana. Und was ist das Nirvana? Das Nichts. Genau, weil wenn er tief genug reinschaut, ist da nichts. Ich versuche, nein, ich versuche nicht negativ zu sein, ja, aber er begegnet dort nicht dem lebendigen Gott. Denn sein Geist ist außerhalb der Wiedergeburt durch Jesus Christus tot und unfähig, Gott zu erkennen. Nun, ich, falls das abwertend klingt, ich glaube, dass Gott der tollste Fallensteller ist. Und dass er sich Tricks einfallen lässt, auch noch die unmöglichsten Typen irgendwie zu sich zu ziehen. Okay, ich sage nicht, dass Gott nicht dem in seiner Meditation erscheinen kann und er findet Jesus und so weiter. Aber ich sage, dass das erstmal die Grundsituation des Menschen nach dem Sündenfall ist, dass dieser Geist tot ist, dass er unfähig ist, Gott zu erkennen. Deswegen sagt Jesus zu Nikodemus, ja, der Nikodemus will ein bisschen wissen, also wie ist das mit Reich Gottes, was sind so die Tricks? Und Jesus sagt, Herr, in einer Sache kommst du gar nicht vorbei. Und zwar, Jesus antwortete ihn, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, jetzt kommt's, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da ist beides gemeint. Da ist gemeint, er kommt nicht ins Reich Gottes. Aber da ist auch gemeint, dieser Bereich, dieser Raum wird nicht sichtbar für ihn. Das Reich Gottes ist aber ein Raum und ein Bereich, der sichtbar sein kann für dich und in dem du dich bewegen kannst, in dem du lernen kannst, dich drin zu bewegen und ihn einzuschätzen. Ich habe euch hier dieses ganze Zeug vorgestellt von natürlicher Begabung. Und meine These ist, dass wir als gläubige Menschen, als gläubige Christen wieder und wieder Gefahr laufen, alles nur aus dieser menschlichen Kraft heraus zu tun. Ja? Dass wir unsere Gemeinden leiten, dass wir unseren Familien vorstehen, dass wir unsere Gespräche führen, dass wir unser Leben leben, als gäbe es nur das. Als gäbe es nur das. Und dadurch lebst du aber unter deiner Würde. Und ich will euch heute einen anderen Weg zeigen. Und diesen Weg lehrt uns Paulus. Der Paulus war ein interessanter Typ. Der war richtig klug, weil der war ja Pharisäer und so. Und der konnte auch richtig gut leiten. Er hatte kein Problem damit. Aber er schreibt Folgendes im 1. Korintherbrief. Er schreibt an eine Gemeinde, zu der er vorher gesprochen hatte. Er sagt, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte. Moment. Bleib mal da stehen. Meine Botschaft an euch war nicht dadurch gekennzeichnet, dass es besonders klug daherkam. In der Antike war gute Rhetorik somit der höchste Wert, den es gab. Und Paulus hat so gesagt, ich hätte das drauf gehabt, aber das habe ich nicht gemacht. Also das war nicht meine Stärke, dass es irgendwie besonders toll und logisch und überzeugend drüber kam. Okay. Er sagt, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Er hat gesagt, auf diesem Ding da, das war nicht das. Aber hier ging die Post ab. Das ganze Kapitel 2 des 1. Korintherbriefs ist dahingehend wahnsinnig interessant. Ich lese nochmal weiter, ich habe jetzt nicht alles hier. Damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Sehr interessant. Der super tolle Prediger, der alle mitreißen kann mit seinem Charme und seinem Witz, der vielleicht einfach nur eine natürliche Autorität hat und ein heller Kopf ist und eine Gruppendynamik zu entfachen versucht. Paulus sagt, ja, es ist nett, aber dann stützt sich ja dein Glaube nur auf die Fähigkeiten von diesem Star. Und Paulus sagt, daran hatte ich kein Interesse. Ich wollte nämlich, dass euer Glaube sich auf die Kraft Gottes stützt. Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Ich lese 1. Korinther 2, jetzt Vers 11. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott. Keiner kann Gott erkennen, nur der Geist Gottes. Mir ist wichtig, das nochmal, kurzen Abschweifer, aber weil ich das spüre im Raum, dass es für etliche noch so eine offene Frage ist, wie ist das mit den anderen Religionen? Der Mensch ist in Gottes Ebenbild erschaffen und hat Kraft dessen schon Sehnsucht nach Gott. Und der Mensch tastet und sucht und er spürt und er kann durch seine natürliche Disposition, durch sein natürliches, wie er auf Gott hin erschaffen ist, kann er erahnen, dass es Gott gibt. Das ist wahr. Der kann sogar an den Punkt kommen, dass er sein Leben ändern müsste, dass er diesem Gott wohlgefällig sein müsste. Dazu kann er kommen, und die Weltreligionen geben oft ein eindrucksvolles Zeugnis davon, wie eifrig Menschen sich bemühen, gerettet werden zu wollen, wie sehr sie nach diesem Gott suchen. Aber es gibt nur einen, der diese Tür zu Gott erschlossen hat, sodass Leute heilshaft erkennen können, wie dieser Gott ist. Alle Religionen sagen, es gibt Gott. Die Frage ist, wie sieht er aus? Wie fühlt er? Und was musst du tun, um ihm wohlgefällig zu sein? All das bringt nur Jesus Christus alleine. Er ist nicht einer unter vielen. Es führen nicht viele Wege automatisch zu ihm. Es geht nichts an Jesus vorbei, weil dieser Geist des Menschen verblendet ist. Und die Leute können meditieren, so viel sie wollen, und fasten, so viel sie wollen. Und sie werden irgendwas erkennen, aber ihr Geist bleibt blind. Und deswegen werden sie auch verführt und versucht von Dämonen, die ihnen die komischsten Sachen vorgaukeln, wo vielleicht sogar Wunder passieren und Trancen und alles Mögliche. Und all das führt aber langfristig nicht zu Leben, nicht zu Freiheit, nicht zu Freude. Und die Gesellschaften und die Kulturen, wo diese Religionen sind, geben Zeugnis davon, dass da kein Heil ist, dass da keine Befreiung ist. Fahr mal hin in ein buddhistisches Land und schau, wie befreit die buddhistische Gesellschaft ist. Es ist kein Weg des Heils, auch wenn es sich so anfühlen kann. Aber das ist ein Bereich, wo viel Täuschung auch passiert im Dämonischen. Amen. Jetzt dürft ihr zustimmen. Jetzt geht Paulus weiter und erklärt diese Kluft oder diesen Unterschied zwischen diesem und jenem Bereich. Und er sagt, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Unter euch sitzen etliche, für die das jetzt gerade Torheit ist, was ich sage. Und anstößig, weil sie versuchen, das intellektuell zu verstehen, und irgendwie geht's noch nicht so ganz. Wenn du jemandem, auch einem gläubigen Menschen, einem Christen, etwas erklärst, was nur im Geist verstanden werden kann, wird er sagen, also du bist ein bisschen abgehoben. Also ein bisschen übertrieben. Also. Und er wird es belächeln. Und es ist auch kein Wunder, denn es ist Torheit für ihn. Es ist etwas, was eine Umkehr des Herzens erfordert, wenn du jemand mit dem Zustand seines Geistes konfrontiert. Und ich werde nachher noch Beispiele machen, ist noch sehr theoretisch jetzt. Wenn du jemand mit dem Zustand seines Geistes konfrontierst, wird er vor eine Entscheidung gestellt. Entweder er muss das Wort, wie der Jakobusbrief sagt, in Sanftmut annehmen, das heißt, sein Herz sagt, das ist aber gemein, es muss sich weich machen und muss sich bekehren. Oder er wird es ablehnen, sagt, das ist doch Torheit, das ist doch Quatsch. Ja, wie hier, Augsburg haben sie gebetet, aha, ja klar und so, das ist ein Zufall. Und Arne Elsen gestern, die Wunder, ja komm, hör mir auf mit so einem Zeug. Das ist Torheit für ihn. Okay. Ich habe die gute Nachricht für dich, dieser ganze Bereich des Geistes, das ist was, wo du wachsen kannst, wo du wachsen darfst. Total heiß, selbst Jesus wuchs darin. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, der wurde nicht mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber er wuchs sehr wohl in seinem Geist. Wir lesen in Lukas 1, Vers 80, sein Geist wurde stark. Nur ganz kurz, Rückblick, wenn du sagst, hey, ich frage mich jetzt gerade, ob ich überhaupt einer von denen bin, ob ich das überhaupt habe hier mit Übernatur und Geist, das klingt mir alles so komisch. Was ist denn ein Kennzeichen dafür, dass du wiedergeboren bist? Also jetzt nicht Reinkarnation, ich war früher, weiß ich nicht, ein Tiger, das wäre schön eigentlich mal, gell? Also, aber nächstes Mal wird es dann wieder nur der Wurm, das ist eine traurige Angelegenheit. Es ist total hoffnungslos, diese Sache mit, nehm ernst, es kann, wird es total hoffnungslos, diese Reinkarnationssache. Du weißt nie, wann es vorbei ist. Die gute Nachricht ist, du kannst wiedergeboren werden. Jesus sagt, wer glaubt und sich taufen lässt. Okay? Jetzt haben wir viele Leute, die sind schon getauft, bei denen fehlt dann noch das Glaubenselement. Okay? Das Glaubenselement kann dazukommen, indem du sagst, Jesus, ich treffe eine Entscheidung für dich, dass das, was in meiner Taufe passiert ist, nämlich, dass ich in Wasser eingetaucht wurde und zu neuem Leben mit Christus erweckt wurde, ich will das jetzt aktiv sehen in meinem Leben. Musst du dich nicht deswegen nochmal taufen lassen, meiner Meinung nach, okay? Sonst genügt, dass du aus dem Ding rauslebst. Okay? Aber es ist ein bewusster, aktiver Schritt, an dem kommst du nicht vorbei. Es wird nicht genetisch übertragen durch sonst was, weil meine Eltern auch schon gläubig sind. Nee, du musst sagen, Jesus, ich will meinem alten Menschen sterben. Und das, wovon wir gestern Abend gesprochen haben, das, was du für mich getan hast am Kreuz, nämlich, dass du gestorben bist und zu neuem Leben auferweckt wurdest, ich will, dass das mit mir auch passiert. Jesus, ich will, dass du meine ganze Sünde, meinen ganzen Mist an dich nimmst, weil du hast am Kreuz dafür bezahlt und mir dafür einhauchst, dieses neue Auferstehungsleben. Ja, das kann bei manchen ein spektakulärer, einmaliger Akt sein, wo sie was spüren, bei manchen auch nicht. Okay? Und wenn du so eine Entscheidung für Jesus noch nie getan hast, ist heute eine super Gelegenheit, es nachzuholen. Und jetzt gebe ich dir ein Kennzeichen dafür, dass eine Wiedergeburt passiert ist. Kennzeichen. Das Kennzeichen ist, halt dich fest, Dinge, auf die du vorher total viel Lust hattest, ekeln dich an. Erstes Kennzeichen. Zweites Kennzeichen, Dinge, die du vorher furchtbar fandest, ziehen dich auf einmal an. Ich mache ein Beispiel. Für dich war es immer normal, diese und jene Sünde zu tun. Okay, für dich war es normal, dir über deine anderen Leute zu lästern. Ihr habt euch Kaffeekränzchen eine Dreiviertelstunde nur ausgetauscht über, wie unmöglich die sich verhalten hat. Und es für dich war es normal, keine Ahnung, dir ein Porno reinzuziehen oder sonst was. Für dich war es normal, mit der Wahrheit zu spielen, Lüge zu sagen. So. Und auf einmal merkst du, wow, du hast keine Lust mehr auf das Zeug. Das heißt nicht, dass du damit keine Probleme mehr hast von heute auf morgen, aber du merkst, da ist in dir was sagt, boah, ich will das nicht. Erstes Kennzeichen. Zweites Kennzeichen. Ich kann mich noch erinnern, ich fand früher, wenn ich mit meinen Eltern im Auto saß und es lief Lobpreis, ich fand es furchtbar. Diese Halleluja-Schlümpfe. Jesus. Und ich dachte, was ist das? Und ich fand es furchtbar. Und in Gottesdienst zu gehen, in die Kirche zu gehen, zu beten, ich habe manches davon aus Pflicht gemacht, so ein bisschen, aber eigentlich fand ich's. Und nach meiner Bekehrung, das heißt nach dieser echten, ganz vollzogenen Entscheidung, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben, ich konnte auf einmal nicht mehr genug bekommen von genau den gleichen CDs. Wirklich wahr. Ich habe mir die rauf und runter gehört. Ich wurde süchtig nach Lobpreismusik. Wem ging das auch so? Ja, du wirst auf einmal nur noch Lobpreismusik hören. Und auf einmal, ich habe gemerkt, hey, wie ich über Mädchen gesprochen habe, wie ich mit Mädchen umgegangen bin, wie wir übereinander gesprochen haben, mit Lästern und dem Ganzen. Irgendwie, ich habe einen Ekel darüber bekommen. Okay, das ist nicht Kennzeichen deines natürlichen Menschen. Dein natürlicher Mensch ekelt sich nicht vor Sünde und hat nicht Sehnsucht nach Heiligkeit. Das ist dein Geist. Der erneuert es. Der hat das. Okay, lass uns zurückgehen. Wir lesen hier, dass Jesus stark wurde in seinem Geist. Es ist nicht mysteriös. Ich will dir jetzt einfach einfache Schritte, einfache Punkte nennen für Schein, die dir helfen, mehr und mehr, nicht von heute auf morgen, aber mehr und mehr in dieser Dimension des Geistes zu wandeln. Zu wandeln ist schön, ne? So. Und das Erste, es sieht unspektakulär aus, ist aber nicht unspektakulär. Das heißt, wisse, dass es diese Dimension gibt. Da hat man so den Eindruck, hey, das ist noch nicht unbedingt wahnsinnig tiefsinnig, aber ich sag dir, allein das zu wissen, hey, ich erkenne das, es gibt die geistliche Dimension, allein das hat schon Kraft. Ja? Wenn du jetzt vielleicht sagst, ja, aber was heißt das praktisch und wie soll ich mein Leben ändern? Ich sag dir Folgendes, allein das, indem ich das jetzt sage, und indem du erkennst und glaubst, es gibt die geistliche Dimension, allein das wird dir schon helfen, anders zu leben und Dinge anders einzuschätzen. Es gibt nicht nur die psychosoziale Dimension. Der hat sich mit dem verkracht und der hat sich dafür... Nein, es gibt Engel und Dämonen. Okay? Es gibt bewusste Pläne, diese Kirche, diese Gemeinde, diese Familie zu zerstören. Da gibt es einen echten Feind, ob dir das passt oder nicht. Es gibt die geistliche Dimension. Und allein um die zu wissen, hat schon Power, hat in sich schon Kraft. Aber ich muss euch noch Geschichten erzählen, oder? Wir sind meistens so blind für die geistliche Dimension. Oft ist die Gegenseite, sind die Feinde fitter im Sehen der geistlichen Dimension. Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, aber sie ist einfach so gut. Ich bin einmal durch Ulm gegangen, und zwar undercover, wie immer, jetzt ohne Jesus-T-Shirt und roten Gebetshaus-Meerapfel. Einfach so ganz irgendwie angezogen. Und dann kommen zwei, ich war unterwegs zu predigen, zu lehren, für Jugendliche über Sexualität habe ich gesprochen. Und dann kommen so zwei Typen auf mich zu, ich habe im Inneren immer wieder gebetet während dieser Fahrt, kommen zwei Typen auf mich zu, die haben so schwarze Gewänder angehabt und so satanistische T-Shirts und lange Haare. Gehen sie an mir vorbei, ich lächle sie nett an. In dem Moment, als sie etwa so auf meiner Höhe sind, dreht sich einer von beiden um, schaut mich mit einem scharfen Blick an und sagt, Scheiß Christ. Und ich habe mir gedacht, genau. Der in dir hat Angst vor dem in mir, und das ist auch gut so. Ich sag's dir, ich habe mehr Angst vor Christen, die Angst vom Teufel haben, als ich vom Teufel habe. Nochmal, es gibt Christen, die ständig Angst vom Teufel haben, und die finde ich echt problematisch. Vom Teufel habe ich bedeutend weniger Angst. Weil ich sag euch was, die Dunkelheit, die Finsternis hat wirklich Angst vor uns hier. Es ist ganz schön real, Freunde. Ja? Und nee, die Taschenlampe bippert nicht vor der Dunkelheit. Oh, was soll ich nur tun? Vergiss es. Oh, es ist so schön zu sehen, was im Geist passiert. Eines Morgens kamen wir ins Gebetshaus und da lag ein Brief für uns. Und im Brief stand Folgendes. Hallo ihr Lieben, wir sind eine Gruppe von Koreanern. Und der Herr hat zu uns gesagt, also sie waren in Europa unterwegs und waren so Beter, 20 oder so oder 15. Und der Herr hat zu uns gesagt, geht nach Deutschland. Und haben wir über der deutschen Karte, über der Karte gebetet, und wir haben gesehen, dass diese Karte ganz dunkel war, wie von einer dunklen Nebeldecke überzogen. Aber dann haben wir einen Ort gesehen, wo so ein ganz grelles Licht von oben nach unten diese Wolkendecke durchdrungen hat. Und dann haben wir gedacht, oh, da müssen wir hin. Und wir kennen uns in Deutschland überhaupt nicht aus, haben einfach auf der Karte mal geschaut, wo ist das etwa, Zugticket gekauft. Und dann sind wir in dieser Stadt angekommen, die hieß Augsburg. Ja. Und dann haben wir in Augsburg gebetet, ja, aber wo genau ist der Ort? Und wieder gebetet und schwupps, schon waren wir hier. Ja, wir haben hier im Gebetshaus die ganze Nacht durchgebetet, heute Morgen müssen wir schon wieder weiter. Wir wollten euch nur sagen, gell, ihr seid auf dem richtigen Weg, macht weiter so. Es gibt die geistliche Dimension. Okay. Der erste Schritt, da reinzukommen, ist einfach nur zu wissen, dass es diese gibt. Der zweite Punkt, den ich nenne, der ist ein bisschen komplizierter, weil der viel Übung braucht. Und ich nenne diesen Punkt Stop, Ausrufezeichen, was passiert im Geist. Stop, was passiert im Geist, bedeutet einfach nur, dass du in einer Situation bewusst einen Akt setzt, zu sagen, hey, ich bleib nicht stehen bei dem, was ich mit meinen natürlichen Augen sehe, mit dem, was mein Intellekt dir sagt, sondern ich mache innerlich einen Stopp und frag, es muss nicht spektakulär sein, okay? Nicht Riesengebetszeit, einfach nur, du versuchst zu unterscheiden, Moment, was passiert jetzt gerade in der geistlichen Welt? Ja? Leute, ihr alle habt diese geistliche Welt intuitiv schon gespürt. Ja? Wer von euch kann einen Unterschied spüren zwischen einem guten Rockkonzert und einer gesalbten Lobpreiszeit, wie wir sie hier haben? Ja, okay, das ist nicht so schwer, aber der Punkt ist, rein im Natürlichen könntest du auch sagen, ja, das ist halt einfach eine Gruppendynamik, die hier ist. Das ist mit Licht und dem Nebel, gell? Und die Leute singen sich in Trance 20 Mal das Gleiche. Kein Wunder, dass sie dann Engel sehen und so. Ja, ja, so. Wenn du, wenn du Jesus nicht kennst, kann es sein, dass du gar nicht spürst, dass das was anderes ist. Aber weißt du, ein Rockkonzert kann sonst ziemlich genauso aussehen. Da gehen Leute auch vor mir, heben vielleicht auch die Hände. Aber jeder, der Jesus kennt, weiß, dass es völlig was anderes ist. Es ist ein anderer Geist. Also, das ist nicht mysteriös. Du hast Zugang zu diesem Bereich. Ich lehre dich nur, den öfter zu aktivieren, den öfter anzuschalten. Und ich mache einfach ein paar Beispiele. Noch vor der Pause, erstes Beispiel. Du bist in einem Gespräch, ist so witzig, auch gestern ist es mir wieder passiert. Letztes Jahr bin ich von der Mehrkonferenz runter von der Bühne, bin nach Hause gekommen, stand mein Nachbar beim Rauchen draußen und ich habe mit ihm über Jesus gesprochen. Gestern wieder das Gleiche passiert. Immer wenn ich von der Mehrbühne runterkomme, ich sage, hey Johannes, ihr habt doch da so eine Konferenz. Und so, ja, dann habe ich ihm gleich das Video gezeigt, das ich hier von der Bühne genommen habe. Wow, voll gut und so. Das ist lustig, wollte ich einfach nur so weiter erzählen. Jetzt, wenn du in einer Gesprächssituation bist, da können ja so Gedanken kommen, die zum Beispiel sagen, hey, jetzt wäre es nicht weise, was über den Glauben zu erzählen. Und erstmal, ich will eine große Last von deiner Schulter nehmen. Manche Leute glauben, sie müssen bei jeder Gelegenheit über Jesus erzählen. Und ich sagte, das musst du nicht. Aber du sollst bereit sein, in jeder Situation über Jesus zu sprechen. Das ist ein Unterschied. Und jetzt zum Beispiel, wenn du an der Kasse stehst und die Kassiererin schaut echt erschöpft aus und oder neben im Bus oder im Flugzeug sitzt du neben jemandem und du überlegst, soll ich was sagen oder nicht? Rein menschlich, ja, kannst du nachdenken, oh ja, der ist doch dann bestimmt abgeschreckt oder, aber vielleicht sollte ich doch. Du kannst rausgehen und mal schauen, hey, was passiert jetzt gerade im Geist? Ist wirklich ein Geist der Weisheit gerade auf dir, der dich mit Frieden und mit Ruhe erfüllt und sagt, es ist jetzt einfach okay, nichts zu sagen? Oder merkst du, nee, eigentlich spürst du gerade einen Geist von Menschenfurcht und Bedrückung, der dich einfach hindern will, Zeugnis zu geben? Ja? 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 77, sagt der Paulus, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das ist ein Kennzeichen seines Geistes. Es ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und du kannst innerlich so checken, hey Moment, was läuft hier gerade geistlich? Anderes Beispiel, das ich wiederholt erlebt habe. Du bist in einem Gespräch, wo jemand Rat sucht. Das ist mir ganz wichtig, dieser Punkt, weil viele Leute kommen zu euch um Rat. Und was ich oft merke ist, der Geist, die geistliche Atmosphäre von der Person, ich kann die spüren. Aber oft so, dass ich selber das gleiche Symptom spüre. Beispiel. Da kommt jemand zu mir und sagt, der ist total verwirrt, er weiß überhaupt nicht mehr, was er tun soll. Und er fängt an zu reden und ich merke, ich werde auf einmal auch ganz verwirrt. Es macht überhaupt keinen Sinn, was er erzählt. Und ich merke auf einmal, mein Kopf wird auch ganz neblig. Und ich kann am Schluss nur noch sagen, weißt du was, ich schalte jetzt auch meine Taschenlampe aus, setze mich mit dir in die Dunkelheit und wir weinen ein bisschen, ich kann dich wenigstens streicheln. Manchmal in so einem Gespräch muss ich innerlich einen Schritt zurückgehen und sagen, Moment, was geht denn hier? Und ich muss beten und muss dieses Ding, dieses Mindset, diesen Geist zurückweisen und muss gebieten, dass im Namen Jesu jetzt Klarheit kommt. Auf einmal kann ich wieder klar sehen und kann sagen, hey Junge, auf dir ist total ein Geist von Bedrückung und von Entmutigung. Wenn du in dem weiter drin bleibst, kannst du gerade überhaupt nicht Gott hören. Ja? Wenn du in dem drin bleibst, kannst du nicht klar sehen. Wir müssen erstmal beten und du musst erstmal Nein sagen zu diesem Ding, sonst kommst du nicht weiter. Versteht ihr das System? Ja, das System ist, dass du innerlich rausgehst und beurteilst, was ist im Geist. Übrigens, wenn ich sage, Geist von Entmutigung, du musst da gar nicht die Dämonologie ausführen, sagen, oh, wie ist es jetzt, sind überall Dämonen? Keine Ahnung, ich habe da keine Theorie. Ich nenne Geist der Entmutigung einfach sowas wie, auf einem ist eine emotionale Glocke drauf. Das ist so wie, der kann überhaupt nicht weiterdenken. Das ist wie, das hängt auf ihm drauf und er kann es nicht abschütteln. Und wenn du anfängst zu beten, lernst du solche Dinge zu unterscheiden, aber nicht nur sie zu unterscheiden, sondern sie zu durchbrechen, denn das ist deine Berufung.